Mein Vater war gestorben. Ich hatte nicht um ihn getrauert, weil wir uns, das war wie im Film, der steht nach Mittagsschläfchen auf. Ich komme da rein ins Wohnzimmer. Wir umarmen uns. Er kriegt einen Herzschlag, fällt in den Sessel und ist tot.
Quatsch.
Genau so war's. Wir hatten uns quasi noch an der Hand als die sterbliche Hülle. Und genauso habe ich es empfunden in dem Moment, dass es nicht mehr der war, den ich kannte. Wir haben uns noch in die Augen geschaut und die Hand gegeben.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast. Heute habe ich ein Ratespiel vorbereitet. Es geht um einen Mann, der ist fast so alt wie ich. Er begleitet mich seit 30 Jahren wie Heidi Klum. Sein Vater war bei der Wehrmacht. Er hat einen Podcast mit einer befreundeten Person, die psychologisch geschult ist. Er ist Radfahrer wie ich. Ich bin allerdings nicht von Münster bis nach Barcelona gefahren. Er ist Münsterländer wie ich. Er hat einen Alias, wie ich es mal hatte. Hamburger ist er, Wahlhamburger wie ich. Ja, und jetzt hört's auf, weil er hat 8-mal einen deutschen Comedy-Preis gewonnen. Vermutlich ist er Millionär und Veganer. Bin ich alles nicht, Atze Schröder? Hallo.
Wie, du bist kein Millionär?
Ja, ich hatte dich da verortet. Aber wo du gerade gesagt hast...
Meine Frau darf es nicht erfahren.
Okay, du hast Gelder beiseite geschafft. Ja, danke für die Einladung. Wir laufen ja... zumindest auf Sichtweite, all die Jahre mental umeinander schon herum und eigentlich seit Jahren steht's oben auf dem Programm, dich kennenzulernen. Ja, ich mag dich sehr, ohne dass wir uns jemals getroffen haben.
Ja, und wie gesagt, du bist seit 30 Jahren, du hast angefangen so Anfang der 90er.
Ja, 30 Jahre haut hin, ja.
So, und du gehörst einfach so in mein Leben, weil du warst immer da.
Ich hoffe, das sagen mehrere
Mitbürger. Ich fand dich überwiegend witzig, was ich nicht von jedem Comedian sagen kann.
Ja, danke gleichfalls.
Und ich hatte dich eben, wir sitzen hier, man muss das mal, das machen wir noch ein Foto von, ne? Wir sitzen hier in der Backstage-Küche vom Pavillon in Hannover, dürfen gleich, ja, die Pausenclowns bei Mickey Beisenherz sein.
Ja.
Und ich hatte dich gerade im Zug noch im Ohr, weil nämlich die neueste Folge von Betreutes Fühlen zusammen mit Dr. Leon Windscheid machst du das zum Thema Traumata in Familien.
Bist du denn mit dem ICE gerade von Hamburg gekommen?
Nee.
Ach so, sonst hätten wir
heute Zug Morgen gesessen. Schon mit dem ICE von Berlin nach Essen gefahren. Habe da, das führt vielleicht auch ein bisschen hin zum Thema, mit einer Frau gepodcastet, die einen Brustkrebs überlebt hat.
Ja.
Und dann so ihr Leben nochmal neu angefangen hat.
Ja.
Und darum geht's auch, so ein bisschen traumatische Erfahrungen. Das hattet ihr in eurem Podcast und ich fand den extrem bewegend. Weil ein Thema, das dir auch, glaube ich, bekannt ist, transgenerationelles Trauma.
Genau, was transportiert sich weiter, was geht in die Gene, die Traumata, die man in der Vergangenheit in der Familie hatte, wie kann ich die in mir selber noch finden, ist was davon übergeblieben, habe ich es bearbeitet und so weiter. Ja.
Und ich weiß nicht, wie die Studienlage ist, das ist ja mal wichtig bei Herrn Windscheid.
Ja.
Ich meine, mich an eine israelische Studie erinnern zu können, dass sich diese Traumata tatsächlich auch in der DNA abbilden.
Absolut.
Also es sind nicht nur überlieferte Erzählungen von Eltern oder Verhaltensweisen, sondern du erbst es wirklich.
Ja, und jetzt habe ich natürlich einiges darüber gelesen, nur ich sehe es in meiner eigenen Familie eben auch, weil wir Kinder unserer Kriegsgeneration, Eltern, das in uns spüren, mehr und weniger, bei mir eher weniger, weil ich mit meinem Vater auch immer ganz gut darüber sprechen konnte und weil ich es auch eben therapeutisch bearbeitet habe. Aber ich weiß von meinen Cousins, Cousinen, die Kinder, die jetzt vielleicht auch so zwischen 20 und 30 sind, dass die das auch alle in sich spüren. Und so die große Familientragödie bei uns war ja, dass wir sehr viele Suizide haben.
Mhm. Unter anderem deine Oma selbst.
Ne? Meine Oma hat sich erhangen auf dem Dachboden. Die beiden Brüder, die Zwillingsbrüder meines Vaters, die sie gefunden haben, haben sich später im Leben auch
Der eine an einem Siphon im Krankenhaus erdrosselt, der andere hat sich an einen Baum in den Wald gehängt. Andere haben sich totgesoffen und auch der Sohn einer sehr nahen Verwandten hat sich vor 2 Jahren den goldenen Schuss gesetzt. Also das ist jetzt natürlich so eine beobachtete Evidenz in der Familie, aber es ist schon ganz klar. Und viele haben auch das mit der Therapie bearbeitet und ich weiß auch, meine Patentochter, dass die auch mit 12, 13, 14 immer mal wieder vom Selbstmord geträumt hat. Gott sei Dank war das recht früh und dann.
Nicht ganz ungewöhnlich in dem Alter.
Ja, ja. Und.
Hallo, ja, hier kommen manchmal Leute rein. Hallo, das ist in der Küche normal. Wenn du was brauchst.
Ja, das ist halt
das kulturelles Leben. Ne? Ja, so ist dieser Backstage-Bereich, wie wir uns den immer vorgestellt haben. Ja,
vor allen Dingen so zwei mindestens eingebildete Alphas wie wir, die suchen sich schon hier einen Raum.
Ne? So sieht das aus. Und der hat das aber auch gleich gemerkt.
Ja, ne?
Zack,
ja,
wieder
ja,
raus. Er liegt so in der Luft. Bei dir war es ja dein Vater, das fand ich bemerkenswert, weil mein Vater war auch im Zweiten Weltkrieg, der war auch Wehrmachtssoldat.
Weißt du, was dein Vater für ein Baujahr war?
21.
Ah, meiner war 24, der ist also recht später noch reingeschlittert in den ganzen Schlamassel.
Und du hast mit deinem Vater ja geredet, du wirst hier zitiert, er war kein Offizier, er war Panzerfahrer, gehört auch keiner Partei an, 41 eingezogen, da war der Krieg noch, würde er noch 4 Jahre gehen, und dann im Kaukasus gefangen genommen und 6 Jahre russische Gefangenschaft.
Genau, der war gut 10, 11 Jahre weg, ging mit 17 aus dem Haus, erst in den Arbeitsdienst und dann eben in den Krieg und kam dann, ja gut, nach 11 Jahren kam der wieder. Muss man sich mal vorstellen, mit Ende ging so mit 17, 18 aus dem Haus, kam mit fast Ende 20 wieder. Sein Vater hatte in Emstetten Malergeschäft und als er wieder kam, so kam sehr abgemagert vom Bahnhof wieder. Und sein Vater sah ihn dann so die Straße runter, die Emsstraße runterlaufen. Und das Erste, was der Vater gesagt hat, war: Ach, das ist ja gut, dann kannst du ja morgen mit auf die Baustelle fahren.
Was vielleicht, das ist so eine münsterländische Therapieform, ne? Jemanden sofort wieder mit reinnehmen.
Ja, also vielleicht gar nicht so der schlechte. Bei meinem Vater ist es ganz gut gegangen. Ja. Der war später im Leben sehr fröhlicher, friedliebender und auch liebevoller Vater.
Was ein Glücksfall.
Und der hat das aber auch, wie gesagt, er hat mit mir darüber gesprochen.
Hast du gefragt oder kam er von selbst?
Man muss sich das so vorstellen, als kleiner Junge, wie gesagt, er war sehr liebevoll, kroch ich dann auch mit 7, 8, 10 Jahren noch zu ihm ins Bett und dann ging der Arm so raus und dann hat er Geschichten erzählt aus seiner Zeit, weil die ist ja auch sehr prägend, wenn du mit 17 loslegst und bist dann zum ersten Mal im, er war erst in Albanien. Dann hat er von den Frauen in Albanien erzählt, dann ging es in den Kaukasus und da hat er natürlich auch, das waren dann für mich als Kind erstmal so Abenteuergeschichten, aber so richtig tolle Abenteuergeschichten.
Ja.
Und er hat mir auch erzählt, wie er dann am Anfang, früher sagte man Partisanen, heute sagt man Guerillas wahrscheinlich, ne? Und wie die so auf Jagd in den Bergen Albaniens fahren und so. Das waren erstmal, das klingt jetzt so hart, aber das, für mich als kleinen Jungen waren das erstmal Abenteuergeschichten, als würde mein Vater so aus der Südsee zurückkehren.
Ja.
Und später, als ich größer wurde, hat er mir natürlich auch von den Gräuel erzählt, auch von den Ängsten, die er hatte, auch wie sich das anfühlt, wenn so dein bester Freund neben dir im Schützengraben plötzlich der halbe Kopf wegfliegt und so. Und das fragst du natürlich irgendwann als Kind. Papa, wie ist das denn? A, wenn jemand stirbt und du bist daneben, aber B natürlich auch, wie ist das denn, wenn du auf jemanden schießt?
Ja. Und da hast du wirklich Glück gehabt, weil diese Generation von Männern, die im Krieg waren, haben sich ja eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht gesprochen haben.
Das waren die Schweiger, ne?
Dass sie das eingekapselt haben. Von meinem Vater gibt's halt ein Foto in der Wehrmachtsuniform und noch so ein paar lumpige Abzeichen, diese Blechteile. Ich weiß noch, meine Großeltern haben damals Eisenbahner in 112. Generation, die haben sich freiwillig die Hakenkreuze auf die Schulterstücke gestickt, um dazuzugehören.
Ja, ja.
Von meiner Mutter BDM, also Bund Deutscher Mädels, was sie Brief an die Front geschrieben hat und sowas.
Sag mal, und dein Vater hat nie mit dir darüber gesprochen?
Nee, das war für ihn insofern eine doppelt traumatische Geschichte, weil er war der Erste in seiner Familie, der eine höhere Schule besucht hat.
Ah, okay.
Die ganze Familie hat zusammengelegt, damit der Junge ein paar ordentliche Schuhe hatte.
Und man war stolz und so. Er war das Aushängeschild.
Und dann wurde er ein Jahr vor dem Abitur eingezogen, ja. Hat so ein Notabitur gemacht, was halt so ein besserer Realschulabschluss war und konnte dann nach dem Krieg damit aber nicht in die gehobene Beamtenlaufbahn, sondern nur in die mittlere.
Und war das so auch eine Tragik seines Lebens dann?
Total. Ja, ich meine, die ganze Familie hatte alles auf ihn gesetzt. Er war das Pferd, das Rennpferd am Start. Du kannst dir das heute so vorstellen wie eine Familie vielleicht in Afrika oder in Syrien oder Afghanistan. Ne?
Ja, ja.
Die legen alle zusammen, damit der stärkste Junge es nach Europa schafft und da vielleicht irgendwie sein Glück macht.
Da wirst du eingezogen.
Und wenn du es dann nicht schaffst,
ja.
Dann hast du ja so diesen Fluch, du hast es nicht gebracht. Das ist aber eine Erklärung, die ich mir jetzt so zusammengebastelt habe. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ja.
Wie gesagt, meine Frau ist mein Leon heißt Suse, ist meine Frau, ist Psychologin.
Ja, okay, ja.
Und dann weißt du ja auch, das Hirn baut sich ja dann auch immer so Geschichten zusammen, die so eine Plausibilität haben.
Absolut, absolut. Ja. Das ist genau das, wo es drauf hinausläuft, dass man sich selber ja auch so ein Familiennarrativ erstellt.
So sieht's aus.
Und auch gar nicht als Lebenslüge empfindet, sondern es ist ja erklärt dadurch.
Und worüber ihr auch redet, Leon hat mit der Frau, glaube ich, noch etwas länger geredet. Eva Cepesi, es war im April 2021 bei Markus Lanz.
Ja.
Eine Holocaust-Überlebende, die im Alter von 12 Jahren nach Auschwitz gekommen ist. Und du bist da spontan in der Sendung aufgestanden, hast ihr die Hand gereicht und hast dich entschuldigt, so stellvertretend für alle, die du so meintest.
Es hat sich so entwickelt.
Das war nicht geplant.
Also Markus Lanz und ich, wir kennen uns lange und sind auch befreundet und haben schon die eine oder andere Wandertour in seiner ursprünglichen Heimat in Südtirol gemacht.
Brauneck.
Genau, und Bruneck, und da hat er im Gespräch, weil er wusste, mein Vater hat ja ungefähr zu derselben Zeit agiert, wie eben Eva Cepesi als junges Mädchen da im KZ war in Auschwitz. Und dann kam irgendwann die Frage, würde dein Vater jetzt sagen? Mhm. Und in dem Moment wurde mir plötzlich klar, dass Eva Cepesis Tochter saß neben mir, Anita, ungefähr mein Alter, dass das Opferkind neben dem, zumindest in Anführungsstrichen, Täterkind sitzt.
Ja.
Und da war ich schon so ergriffen. Und Markus kennt mich ja und merkt auch, mir steigen langsam die Tränen, und hat danach gefasst. Und dann habe ich mich selber dabei beobachtet, wie ich zu Eva rüberging. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich nachgedacht hätte, gar nicht den Mut gehabt.
Ja.
Bin dann so auf die Knie, habe ihr die Hand gegeben und habe gesagt, es tut mir leid.
Mhm.
Weil Markus gefragt hatte, was würde dein Vater jetzt sagen?
Die Sendung drehte sich um Verzeihen.
Ja.
Das war Thema.
Ja. Und dann kam ein ganz wichtiger Moment, weil sie hätte ja auch meine Hand wegschlagen können. Die hätte Grund genug gehabt. Und dann nahm sie meine Hand und sagte mir ins Ohr, das bedeutet mir viel. Und das war, guck mal, wenn ich es jetzt erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Und das war einer der großen Momente meines Lebens.
Und sie sagte, so eine Entschuldigung erlebe ich nur ganz selten. Das sei absolut außergewöhnlich.
Ja.
Sie hätte ja wirklich 100 andere Möglichkeiten gehabt zu reagieren.
Genau.
Und ich fand das ganz groß von dieser Frau.
Ja, und dann hat sie ja später
schon
weit
in ihren 80ern war, ne?
Ja.
Ja, ja.
Also wir haben noch ganz guten Kontakt.
Ja.
Und die ist ja auch sehr fit noch. Die ist jetzt, geht ja auf die 90. War letztens noch bei mir in der Vorstellung in Frankfurt. Ich habe bei jedem härteren Gag habe ich gedacht, oh, kannst du jetzt nicht bringen, aber die hat so gelacht und ist dann auch geblieben. Nach der Pause ist er wirklich bis nach der Zugabe auch geblieben. ganz tolle Frau, und das war wirklich einer der tollsten Momente in meinem Leben, wo was passiert ist, was ich absolut nicht geplant habe, aber was auch sehr nachhaltig war.
Einen ganz großen Satz hat er zu Noah Yuval Harari gesagt. Der hat gesagt, wenn sich heute Deutsche und Israelis, Juden, wenn die heute befreundet sein können, dann ist alles möglich auf dieser Welt. Und das finde ich einen großen Satz.
Ja, und lass mich den Satz noch eben anfügen, den Eva gesagt hat, der mich so beeindruckt hat, nachhaltig auch. Ich kann nicht hassen, hat sie gesagt.
Boah.
Und da kriegt man ja direkt schon wieder Gänsehaut, oder? Ich kann nicht hassen. Die hat, also ihr Onkel, ich glaube, ihre Mutter, nagel mich jetzt nicht fest, aber ja, große Teile ihrer Familie wurden ermordet im KZ. Und sie kann trotzdem nicht hassen, wie viel menschliche Größe ist dafür notwendig.
Trotzdem oder wegen?
Man weiß es nicht. Ja.
So, und jetzt machen wir mal einen ganz großen Sprung in die Jetztzeit. Wir haben einen Krieg in Nahost, das Thema Antisemitismus. Ich vermag so schwer zu sagen, bricht da was auf, was eigentlich immer schon da war? Oder wird da jetzt gerade irgendwas provoziert, so diese jungen Menschen, die an amerikanischen Unis durch die Gegend rennen und,
ach so, du meinst so
Free Palestine rufen.
Das nicht die Krisenherd selber, sondern was so auf der Welt drumherum passiert.
Ja, auch was so in Deutschland passiert, diese Unsicherheit, was darf ich noch sagen? Ich finde das gar nicht so schwierig. Muss man einfach nur mal so sein eigenes gutes Benehmen fragen, dann kommt man schon mal ganz schön weit.
Ja, die Formulierung ist ja oft, man darf nicht mehr sagen, was man denkt. Wo ich immer denke, so, ja, das geht mehr um den zweiten Satzteil. Ne?
Also, genau, denk doch, was du so richtig.
Was du so denkst, ist auch vielleicht gar nicht so toll. Ne? Viele haben ja auch Pech mit Denken.
Ja, aber wie erklären wir das jetzt Eva, dass, nachdem sie Auschwitz überlebt hat, sie jetzt von ihren Glaubensgenossen, von ihren Mitgläubigen, von ihren Mitmenschen jüdischen Glaubens, dass die auf gepackten Koffern sitzen. Hier die Chefredakteurin von der Fresszeitschrift aus Hamburg hat gesagt, ey, das wird mir hier alles zu ungemütlich.
Das hat mich auch wirklich negativ sehr beeindruckt. Wir sind ja beide keine Mitzwanziger mehr. Und wir kennen noch die Zeiten, als es en vogue war, gerade so, als wir vielleicht sehr jung noch waren und sehr linksliberal, ein Palästinensertuch zu tragen und Free Palestine hochzuhalten. Und man dachte aber, man wäre drüber weg. Aber man sieht ja vieles, und da sind wir ja schon fast wieder in der Psychologie, alles, was unterdrückt wird, steht eines Tages wieder vor der Tür. Und wir haben viele Themen einfach auch unterdrückt.
Aber wir sind doch so stolz auf unsere Erinnerungskultur. Der Bundespräsident hat immer zu den Gedenktagen die richtigen Worte gefunden. Und ich weiß nicht, ob dir das auch mal passiert ist. Im Ausland kommen ganz häufig Menschen anderer Nationen und sagen, ey, wie ihr Deutschen eure Vergangenheit aufgearbeitet habt, ist ja toll. Wir haben auch noch kolonial und was weiß ich noch, so viele schwarze Löcher in unserer Vergangenheit. Aber da haben wir uns was vorgemacht, oder?
Da haben wir uns echt was vorgemacht. Und du bist ja in Berlin mehr zu Hause als ich und kennst die Zustände da, dass, sag mal, aus gewissen arabischstämmigen Kreisen, da jetzt sowas kommt, verwundert dich doch auch nicht.
Nö.
Da wurde nie ein Hehl draus gemacht und man selber, wenn man unterwegs war, ein Freund von mir hat so ein Camp im Sinai schon lange. Und da im Camp war es nie ganz so komfortabel. Die Amerikaner machen bei ihm gerne Urlaub. Das nennt sich dann Down to Earth, Sand Philosophy. Ich fand es eigentlich immer besser, da im benachbarten Hilton Hotel unterzukommen. Und ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal da war, sagte mir einer der ägyptischen Mitarbeiter da am Counter, welcome German guy, Heil Hitler.
Ja,
ihr habt's richtig gemacht. So. Und irgendwie, ich will nicht sagen, dass man drüber gelacht hat. Natürlich wurde einem komisch, wenn man sowas gehört hat. Aber wir wussten aber immer, dass es da ist und man ist da so drüber weggegangen.
Ja. Ich finde es auch noch einen Unterschied, ob ich jetzt jemanden nicht so gut finde oder ob ich jemanden jetzt direkt umbringen will. Das ist nochmal ein Unterschied.
Ja, aber wenn wir jetzt wirklich mal drauf schauen, was da passiert ist. Und das, ich glaube, 69 Jahre sind es seit den berichtige mich, Osloer Verträgen, die nie umgesetzt wurden. Ja. Die Palästinenser haben nie das versprochene Land bekommen. Um Himmels Willen, ich will jetzt gar nicht in die eine oder andere Richtung argumentieren, aber das ist so ein Pulverfass, was da irgendwo rumsteht und wo alle drumherum mit Feuerzeugen hantieren, irgendwann mal wieder explodiert, dürfte uns auch klar sein. Aber es gibt doch nur Verlierer in der Sache.
Absolut.
Und
der Rüstungsindustrie.
Ja. Aber hast du die Fantasie, dir vorzustellen, wie das irgendwann mal vorbei sein soll?
Also ich war 7, 8 Mal in Israel, in verschiedenen Missionen, unter anderem auch mit meiner Frau auf so einem Techno-Rave in der Wüste, was ein tolles, tolles Erlebnis ist, weil dieses so ganz weit weg zu sein und der Sternenhimmel und die Musik und die ganzen Durchgeknallten, das ist jetzt der positive Aspekt.
Ja, und dann fährst du an diesen Mauern lang
und da denkst du dir, oh, also von denen hätte die DDR aber noch mal lernen können. Also diese Befestigungsanlagen. Ich bin da mal
und trotzdem war es so, dass 3 Millionen Palästinenser in Israel auch waren.
Ja, ja.
Ich weiß gerade so in Haifa.
Ja, ja, genau.
Ist es ja ein Miteinander gewesen.
Genau. Also die moderaten Menschen, die wir getroffen haben, die wollten alle ihre Ruhe. Die wollten alle Frieden. Und es waren immer die Scharfmacher auf beiden Seiten, die die Debatte bestimmt haben. Und das ist das, was mich dann auch so an der Demokratie manchmal zweifeln lässt. Wenn die Mehrheit der Leute eigentlich Frieden will, warum bestimmt dann eine Minderheit, wie jetzt die Verrückten da in Netanjahus Regierung, diese Hardcore-Rechten, warum bestimmen die den Kurs? Aber gut.
Ja, aber ich empfinde tatsächlich, um zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, ich empfinde auch eine deutsche Verantwortung, den jüdischstämmigen Menschen in Deutschland gegenüber.
Ja, aber wie genau sieht die aus?
Aber eine Schutzverantwortung.
Aber wie sieht die praktisch aus? Also, weißt du, ich wohne in Schöneberg und ich weiß, 10 Kilometer weiter in Neukölln werden dann die Brandsätze über den Zaun der Synagoge geschmissen oder sowas. Ja, du kannst zu einer Demo gehen. Ja, es ist manchmal wirklich beschämend, was da zahlenmäßig so zusammenkommt. Ne? In Paris ist die pro-israelische Demo 3 bis 5 Mal größer als in Berlin. Auf der anderen Seite, ja, klar, meine Frau sagt schon, wir müssten eigentlich Menschen aus Israel und Palästinenser zum Essen einladen, dass sie miteinander reden und so, dass man ins Gespräch kommt.
Aber die zu euch kommen würden, die sind ja eigentlich auch gar nicht das Problem.
Die musst du auch nicht mehr bekehren und die anderen würden nicht kommen.
Ja, ja, ich bin relativ verzweifelt. Aber so, was wirklich stimmt, wir haben ganz viele Sachen einfach übersehen und übersehen wollen und sind davon ausgegangen, ach, das ruckelt sich schon zurecht.
Du erzählst ja im Podcast noch eine Geschichte, dass nämlich deine Freundin auch eine...
Nicht meine Freundin, das ist... eine Freundin. Mhm. Und zwar...
Also nicht deine Partnerin.
Nicht meine Partnerin, eine Freundin. Mhm. Nicht meine Freundin. Das war so die beste Freundin meiner Tante, meiner älteren Tante. Und die hat ihre Eltern auch verloren im KZ. Und mit der, weil ich mit der auch als Jugendlicher schon befreundet war, die ist... 30 Jahre älter als ich gewesen, die lebt nicht mehr. Mhm. Aber mit der habe ich immer dann auch über solche Sachen gesprochen. Ich hatte das Glück, dass ich im Umfeld Menschen hatte, die mit mir darüber gesprochen haben.
Das ist echt ein Geschenk.
Ja.
Das ist wirklich ein Geschenk.
Das empfinde ich auch so.
Haben diese Erfahrungen was mit deinem Programm gemacht? Achtest du bei irgendwelchen Gags? Bist du vorsichtiger?
Ja, Programm will ich gar nicht unbedingt sagen. Ein Programm speist sich ja aus dem Mindset, was man hat.
Ja.
Bestimmte Sachen, die widerstreben einem ja, zu schreiben, zu sprechen und so.
Dann, dann sind sie richtig. Ne?
Und dann scheint es auch richtig zu sein, ja. Und über bestimmte Sachen habe ich nie Witze gemacht, weil ich das als so dumm empfand immer.
Ja, wobei ich ja den Eindruck habe, und das hat sicher auch mit diesem Podcast zu tun, du bist... Das sollte man in dem Alter auch erwarten, aber doch echt reflektierter geworden.
Also du
denkst über Dinge nach, habe ich jedenfalls den Eindruck, würde man jetzt nicht jedem deutschen Comedian zutrauen.
Ja, also privat habe ich schon immer so gedacht. Ich habe nur früher auf der Bühne gemeint, es müsste alles sehr plakativ, sehr laut, sehr grell sein. Und dass ich jetzt auch mehr die private Meinung mit ins Programm nehme, das ist vielleicht dem geschuldet, dass ich jetzt mehr Mut entwickelt habe über die Dinge, die passiert sind. Die Markus-Lanz-Sendung, die Biografie, die ich geschrieben habe.
Blauäugig.
Dass ich darüber gemerkt habe, dass es das Publikum auch interessiert.
Und du hast natürlich Macht, ne? Du hast die Macht der Aufmerksamkeit, der Reichweite. Du kannst schon auch was bewegen.
Ja.
Oder zumindest mal so ein Samenkorn irgendwo einpflanzen.
Ja, ich versuche ja immer, es muss... Das ist das oberste Gebot. Es muss zum Lachen sein. Also ein Gag muss da sein. Wenn ich über Fleischkonsum spreche, dann bringe ich halt dieses Beispiel. Stellt euch vor, ich würde hier auf der Bühne ein Schwein vögeln.
Ja.
Und da zucken natürlich alle erstmal zusammen. Und
ach, ich nicht. Ich würde applaudieren.
Ja, aber einige im Publikum eben, die es von mir nicht gewohnt sind. Und wenn ich sage, wenn ich hier aber ein Schnitzel essen würde, ja, würdet ihr rufen, guten Appetit. Und ja, dann schwant den meistens schon, stimmt eigentlich, wie bescheuert ist das?
Ja.
Und das sind natürlich die schönsten Gags, die dann eher so im Kopf explodieren.
Dein neues Programm heißt klassisch bescheiden der Erlöser. Ich habe schnell gegoogelt, auf Althebräisch heißt Atze Jesus. Ne, das ist die wörtliche Übersetzung.
Ist das wirklich so?
Ja, ja, natürlich. Also,
okay, ja, ja, dann habe ich ja schon mal einen Programmpunkt mehr.
Sprachwissenschaftlich ist das gut belegt. Menschen können dir ihre Sünden mitteilen,
genau,
und du erlöst sie dann.
Genau.
Das finde ich sehr praktisch.
Genau. Es ist, wenn man es dann so ausspricht, ist es viel einfacher, als man dachte. Nein, es ist entstanden so in dieser Zeit, ich würde jetzt mal sagen, so vor 10 Monaten, als man immer noch beobachten konnte, genau wie jetzt immer noch beobachten konnte, Pandemie, Krisen um uns herum, können wir uns auch nicht drüber beschweren, derer Anzahl. Dann Krieg in Europa, der Nahostkonflikt, der jetzt wieder heftig ausgebrochen ist. Ich denke, das spüren wir alle so ein bisschen, dass unsere Gesellschaft verunsichert ist. Und da habe ich gedacht, wie wäre es denn, wenn sich mal einer wieder hinstellt und sagt, Leute, ich bin's, der Erlöser. Zwar nicht aus Nazareth, ja, aus Essen-Krai, aber ich bin da. Wie viel Sicherheit würde das wieder allen geben? Und das war der Ursprung für dieses Programm. Und dann wird es natürlich irgendwann schnell philosophisch und auch psychologisch. Und das Finale des Programms muss natürlich sein, ich starte ja diese Woche damit,
ja,
dass ich sage, der Erlöser kommt nicht von außen, der Erlöser bist du. Das wird natürlich die,
wollen wir jetzt aber nicht zu viel verraten,
triviale,
ja, ja,
ist
aber
schon
ist
fast wie das Ende eines Musicals, aber ein gutes Comedy-Programm muss auch enden wie König der Löwen.
Ja, absolut, absolut. Ich kenne aus der, ich glaube, es ist tatsächlich aus der jüdischen Glaubensgeschichte das Prinzip Sündenbock. Das geht so ein bisschen in die Richtung.
Sündenbock, ja.
Es wurde einmal im Jahr wurden 2 Ziegenböcke genommen. Und der eine, das war der Sündenbock. Da durften die Leute, alle, die durften den beschimpfen und beschmieren und bespucken und so weiter. Der wurde dann in die Wüste gejagt. Ne? Also
ja, ich muss
buchstäblich mit allem Schlechten beladen und in die Wüste gejagt.
Ich muss
und
schon,
du
diktierst mir ja gerade meine Schlussnummer, die ich noch nicht habe.
Ne? Na, guck mal.
Ja.
Und der andere Ziegenbock wurde gegessen.
Oder kannst du jetzt überlegen,
was, ne, was die bessere Lösung ist? In der, bist zwar hässlich und bespuckt, aber immerhin lebst du in der Wüste. Und der andere, der Gute, wurde dann gemeinschaftlich verspiesen. Das war ein schönes Ritual. Meine Frau sagt, Rituale total wichtig, um einfach mal einmal im Jahr so sauer zu machen.
Ja, und da sind wir auch wieder beim König der Löwen. Das ist, glaube ich, einer der prägenden Sätze da. In mir lebt er weiter.
Mhm.
Und dann passt es ja. Ja, ich muss natürlich so ein bisschen darauf achten, dass meine Fans auch noch langfristig was von mir haben.
Ja.
Deswegen, sie können mich ja mental verspeisen.
Ja.
Und die Idee mitnehmen. Und wenn ich dann so in jedem so ein zartes Pflänzchen implantiere, dass sie die Lösung in sich selber finden, dann können sie sich selber auch ab und zu mal in die Wüste jagen.
Hast du da ganz kurz gezuckt so wegen Blasphemie, um Gottes Willen? Was
ja,
wird der
ja,
Papst dazu sagen?
Ja, und das fand ich auch so wunderbar unverschämt an dieser Aussage. Du hast ja gesagt, so ganz bescheiden.
Ja, natürlich.
Und das gefällt mir so, dass man so in dieser Zeit, wo alle so verängstigt sind, sich einfach hinstellt in Cowboystiefeln und sagt, ich bin's, der Erlöser.
Einmal große Fresse.
Ja, diese Unverschämte daran,
ja,
das gefällt mir so gut.
Super, ja. Aber du bist kein gläubiger Mensch, ne? Du hast mal irgendeinem katholischen Magazin ein Interview gegeben und ich glaube, die waren ein bisschen enttäuscht. Die hätten ein bisschen mehr Glaubenspower bei dir erwartet.
Ja, das ist, da habe ich schon meinen Unfrieden gemacht mit eigentlich allen Religionen. Die ganze Scheiße, die wir so in der Geschichte erlebt haben, da ging es ja meistens um Religion oder um Geld, was oft dasselbe war.
Ja, war die Religion nicht immer auch irgendwie eine Krücke, mit der man die Leute so dazu bewegen konnte, mit dem Dreschflegel loszuziehen und sich 30 Jahre lang zu hauen?
Und speziell wir hier in unserem christlichen Armenland haben ja viel erlebt, dass Päpste eben auch dann, entweder wenn sie den Krieg nicht selber angezettelt haben, das alles finanziert haben. Woher das Geld kam, kann man auch nur mutmaßen, aber im Namen des Herrn und ganz egal welches, wurde viel abgeschlachtet.
Hast du irgend so ein Gottesbild im Kopf? Irgend so eine Vorstellung? Gibt's sowas?
Ja, ich bin damit aufgewachsen. Wir haben auch noch gegenüber vom Pastor gewohnt.
Hey.
An der Herz-Jesu-Kirche.
Ja, immer schön Vorhänge zu. Ne?
Ja, meine, das waren schon alle sehr gläubig drumherum. Ich bin in so einem typischen katholischen Haushalt aufgewachsen. Und da hatte man schon die Vorstellung, der Herr wird's richten. Aber wenn man dann genauer hinguckt, Maria und Josef, unbefleckte Empfängnis, Erzimmermann hat den Nagel der Freude nicht mal eingeschlagen und plötzlich war sie schwanger. Da kann ich nur Lemmy Kilmister zitieren, wer so eine Scheiße glaubt. Ne? Dünne Story, der hat es nicht besser verdient, als im Stall zu übernachten.
Aber war der Gott deiner Kindheit, war das ein gütiger oder ein strafender? Es gibt ja diese beiden Modelle, ne?
Ja, also von zu Hause habe ich gelernt, gütiger Gott. Mhm. Er wird schon richten. Dann war ich im Herz-Jesu-Kindergarten und da hatten die Nonnen das Sagen. Mhm. Also ich bin dann noch von Nonnen erzogen worden. Und da kamen mir die Texte in der Kirche plötzlich auch sehr, sehr komisch vor, ne? Heil dir, du Sieger von Golgatha, Sieger wie keiner, Halleluja.
Was du noch alles drauf hast.
Ja, Texte vergesse ich Gott sei Dank gerade nicht von Schlagern. Aber es gibt eben dieses Gute-Nacht-Lied. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und da weiß ich noch, wie ich als Kind gedacht habe, ja, und wenn er nicht will?
Ja.
Dann habe ich auch ein Problem. Ein
naheliegender Gedanke.
Ja, und es ist doch grausam, den Kindern zu singen, wenn er will, wirst du wieder wach. Aber ansonsten...
Ja.
Das Lied haben wir später umgedichtet, das war dann auch wirklich FSK 21. Das hat mir dann eine Menge zurückgegeben.
Ich sagte es ja schon eingangs, wir sind natürlich in dem, was man so die besten Jahre nennt. Das sind ja immer die, in denen man selber gerade so ist.
Euphemistisch.
Ja. Ist das jetzt dein letztes Programm? Ich meine, der Erlöser lässt sich ja nicht mehr toppen.
Ja, das habe ich oft gedacht. Mein erstes Erfolgsprogramm, das fand Harald Schmidt damals so wunderbar, weil das war auch schon so größenwahnsinnig. Mein erstes Programm, als ich noch keinen Erfolg hatte, das wurde dann zum Erfolgsprogramm, hieß Meisterwerke.
Okay, ja, es hat eine gewisse innere Logik.
Ja, ja, ja. Ja, und ja, wenn schon große Klappe, dann auch richtig. Nein, da kommt noch jede Menge. Also ich werde erstmal bis 80 weitermachen.
Kenne ich.
Und dann das Pensum erhöhen.
So ist es. Rente mit 63 ist
völlig Wer hat sich Flause. Das überhaupt ausgedacht?
Ja, ich glaube, also Münte wollte Rente mit 67 und dafür ist er verprügelt worden.
Also nicht, dass man uns jetzt hier unter den Kopfhörern falsch versteht. Wir finden schon die Sozialgesetzgebung
absolut
seit Bismarck absolut richtig und Arbeitnehmerrechte und so weiter. Aber man müsste doch eigentlich auch so lange machen können, wie man möchte.
Naja, wir als Freiberufler können uns das ja aussuchen.
Ne? Ärzte können auch bis zu so einem gewissen Alter weitermachen. Ne?
Ja, und viele gehen dann auch ins Ausland und machen Entwicklungshilfe und so, finde ich auch ganz vernünftig. Aber sag mal, Alter, macht dir das Sorgen?
Tatsächlich nicht. Nee, da bin
Hör
ich ganz,
auf.
Nein, da bin ich ganz lässig. Ich ab und zu, klar, denkt man, ich gehe in so einem kleinen Fitnessraum ab und zu mal trainieren, bei mir in der Nähe im Hotel. Und da kommt dann ab und zu auch mal Wladimir Klitschko rein und trainiert da, weil er da in dem Hotel auch wohnt.
Mm-hmm.
Da komme ich mir dann immer so klein und krüppelig vor, wenn ich neben dem stehe.
Ja, aber scheißegal, in welchem Alter.
Also stimmt, wir reden über den Weltmeister im Schwergewichtsboxen.
Und der ist einfach, da verdunkelt sich die Sonne, ne, wenn der irgendwo rein.
Ja, so der ist wirklich sehr, sehr fit. Und so,
fast wie Mickey.
Wir alten Säcke, die schwersten Handeln immer nehmen, die man kriegen kann und uns quälen, sodass man übernächsten Tag wieder zum Physio muss, trainiert er ausschließlich mit leichten Gewichten.
Aber dann lange, also viele Wiederholungen.
Viele Wiederholungen und viel so auf Stretching und Beweglichkeit.
Also ein Service-Podcast, das ist schön. So
oder so, man kann hier was mitnehmen. Ja.
Axel Schröder verrät exklusiv.
Aber ich möchte nicht jünger sein. Das, ich habe in meinem Leben so viel mehr gekriegt, als ich erwartet habe. Und habe mich ja dann auch nochmal wieder verliebt vor 5 Jahren. Das ist alles schon ziemlich geil. Ja, fühlt sich gut an.
Du machst was, wo meine Frau dir sofort jetzt so ein paar Orden verleihen würde. Dankbarkeit. Sie sagt, das ist eine der wichtigsten Ressourcen, die man haben kann.
Die man leider oft vergisst, ne?
Und vor allen Dingen gerade auch so für den kleinen Scheiß. Ich komme gerade von
für einem Podcast. Für dich ist doch auch gut gelaufen.
Mit einer Krebsüberlebenden, ja. Die auch sagte, ey, wenn ich in meinem ersten Leben gewusst hätte, was wirklich wichtig ist. Aber das habe ich jetzt für mein zweites Leben gekriegt. Ich meine, du bist Veganer geworden. Das ist ja so eine klassische Abbitte an die eigene Vergangenheit. Ne?
Da wir ganz kurz im Servicebereich waren.
Unbedingt.
Ein ganzes Leben von Robert Seethaler.
Ja.
Da geht's eben drum, er hat ja auch nichts vom Leben erwartet. Eigentlich hat er erwartet, mit Mitte 20 schon seinem Schöpfer gegenüber zu treten. Ja. Er hat ja eigentlich nur Pech im Leben.
Ja.
Die Frau, die er liebt und heiratet, die stirbt kurz darauf. Alles, was er erreicht hat, sein Haus wird von irgendeiner Lawine. Und trotzdem ist er dann ja über 70, als er irgendwo sitzt, so kurz vor seinem Tod und denkt, ich bin einfach nur dankbar, dass ich das alles kennenlernen durfte.
Und da sind wir dann vielleicht wieder bei Eva, der Holocaust-Überlebenden.
Ja.
Wenn du so viel Scheiße erlebt hast, dann bist du vielleicht leichter dankbar.
Ja, als und
wenn alles so.
Ja, und so war mein Vater eben auch.
Passierte.
Der ist durch die Hölle gegangen, Deer Hunter sozusagen, und war den Rest seines Lebens sehr, sehr dankbar. Und da speiste sich seine Liebenswürdigkeit raus.
Ich finde das toll, dass du so liebenswert über deinen Vater reden kannst. Das kann auch nicht jeder. Weil viele haben ja. Ich weiß nicht, wie das bei Leon ist, aber die meisten Geschichten, die Psychologen und Psychologinnen zu bearbeiten haben, sind ja Elterngeschichten. Ne?
Ja, ja, der, so hat, auch, der hat auch ganz tolle Eltern und spielt auch sehr nett von denen. Da hat er auch Glück gehabt. Ja, und ich habe einfach wirklich Glück gehabt, auch mit meiner Mutter. Also meine Eltern waren ganz lieb und wollten immer nur das Beste. Ich war in der Jugend ein ziemlicher Hooligan, Terrorist und Zerstörer.
Wie Friedrich Merz im Sauerland, so schön auf dem Moped die Pommesbuden angezündet.
Oh Gott, ja, ich habe auch mal ein Auto angezündet, so ist es nicht.
Hauptsache das Richtige.
Aber immerhin bin ich nicht CDU-Vorsitzender. Das muss man mir gut schreiben.
Absolut, Pluspunkt.
Nee, ich habe da echt Glück gehabt und würde meine Eltern gerne nochmal, die sind beide tot.
Meine auch, ja.
Ich würde die gerne nochmal beknien und sagen, es tut mir alles so, so leid. Geht die Sorgen, die ich euch bereitet habe, ja.
Waren das richtige Sorgen? Also ich hatte einmal, dass die Polizei mich nach Hause gebracht hat.
Ja, ja, früher war die Polizei ja nicht so schnell im Einsatz wie heute.
Also du warst schneller mit anderen
Worten. Ja, ich war dann schneller. Ja, aber die haben sich schon ganz schön große Sorgen gemacht, zu Recht.
Was hättest du denn werden sollen, wenn es nach denen gegangen wäre?
Dann wäre ich jetzt bei der Post Oberinspektor.
Ich bei der Bahn.
Ja, in der Mitte. Ja, ja, das war der Traum meiner Mutter.
Beamten.
Was Festes, Unkündbares.
Pension.
Und typisch Kriegsgeneration.
Absolut.
Für die war die Sicherheit das Wichtigste. Ne?
So ist es. Ach, du als Postbote, ja, das hätte funktioniert.
Also ich finde den Job auch gar nicht so schlecht.
Nein.
Also
nein,
ich bin ja ähnlich kontaktfreudig wie du und ich hätte wahrscheinlich überall alle zugequatscht. Ne?
Ja, die Tour dauert halt dann irgendwie 17 Stunden jeden Tag.
Ja, aber. Und so in der Weihnachtszeit bist du halt jeden Tag betrunken. Aber das ist ja auch keine schlechte Vorstellung.
Betrunken. Du hast ja eine ganze Weile gebraucht, um diesen Kram Vergangenheit und so rauszulassen, zu bearbeiten. Du hast ja dann auch psychologische Hilfe genommen.
Ja.
In der Zeit davor, wenn du jetzt zurückschaust, hattest du das Gefühl, du unterdrückst da was oder da rumort was in dir, was du noch nicht so richtig zu fassen kriegst?
Ja, ich war schon überwiegend gut gelaunt, aber es gab zwei Sachen in mir, die ich mir nicht so richtig erklären konnte. Und zwar mein Zorn, mein Jähzorn. Also wenn mir irgendwo der Kragen geplatzt ist, dann bin ich auch wirklich total durchgetickt.
So kurze Lunte.
Ja, meistens nicht, aber wenn, dann wirklich auch schon pathologisch.
Mhm.
Und das zweite war diese Traurigkeit, dass ich ab und zu so traurig war und das konnte ich mir nicht erklären.
Mhm.
Und das habe ich ganz gut aufgearbeitet mit einer sehr erfahrenen Psychologin, mit einer älteren Psychologin. Die sagte im Prinzip nach 3 Sitzungen, mir ist die Sache sowas von klar hier. Und ich hatte, das spielt ja auch immer eine große Rolle in der Therapie, dass die Chemie stimmt.
Ja.
Mit dem Therapeuten, Therapeutin. Und das stimmte total. Und ich glaube, das war die erste Sitzung, wo sie erstmal so aufgeschrieben hat, wie ich das Leben so sehe.
Ja.
Also mein Narrativ des Lebens. Und dann habe ich ihr irgendwann an einer Stelle gesagt, ja, Sie müssen wissen, Frau Doktor, so und so. Ich bin auch ein ganz großer Betrüger am Leben. Und dann lachte sie nur und sagte, das war mir nach 10 Minuten klar.
Ein Betrüger am Leben?
Ja, dass ich mir so, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So das Pippi-Langstrumpf-Syndrom. Mm. Und das habe ich bis heute. Also für mich ist ein es geht ja immer darum, ist das Glas halb voll, halb leer? Für mich ist ein leeres Glas voll, wenn es sein muss.
Ja, aber das ist doch eigentlich erstmal ein guter Zug.
Ja, das führt aber dazu, dass, also ich bin auch sehr harmoniesüchtig und das führt dazu, dass du deine Umgebung oft im Unklaren lässt, was du wirklich fühlst und wie du die Dinge wirklich siehst. Mm. Also ich ziehe gern mal überall den Wintermantel der Harmonie drüber und das lässt mein Umfeld, respektive eben meine Freundin, auch manchmal rätseln, was meint er jetzt wirklich?
Kann man auch schön wegjuxen.
Ja. Ja, genau. Da liegt wahrscheinlich auch so der Antrieb des Komikers drin.
Ich kenne das ja auch so ein bisschen, dieses früher, wenn man nicht so genau wusste, warum ist man so komisch.
Ja,
diesen
Gelbzorn
hast du jetzt im Griff?
Ja, ich habe durch diese Therapie, die ich gemacht habe und dass ich meinen Vater noch besser oder die Familiengeschichte verstehen konnte, eben den Despoten, den mein Vater als Vater hatte, mein Opa, eben die ganzen Selbstmorde, die mir nicht klar waren.
Hast du dir die Schuld gegeben? Das machen und Kinder ja häufig.
Ja, ich habe, es überspringt ja oft eine Generation.
Ja, ja.
Und das war bei mir tatsächlich so, dass ich die Schuld, die mein Opa dann im höheren Alter wohl empfunden hat, dass ich die übernommen habe. Und die musste ich ihm dann mal zurückgeben.
Super.
Und dadurch hat sich echt viel gelöst bei mir, ja. Und auch die Wut ist sowas von klein geworden. Natürlich kann ich nochmal wütend werden. Aber die traurigen Momente sind weniger geworden. Das war ein absoluter Volltreffer.
Und es kommt immer zur richtigen Zeit. Ne? Man denkt sich, ah, hätte man das mal 10, 20 Jahre vorher gemacht, dann wäre man nicht, also ich jedenfalls nicht bereit gewesen.
Ich glaube auch, da hätte ich es nicht so richtig verstanden. Es kam, genau wie du sagst, es kam genau zur richtigen Zeit.
Und der Impuls kam von dir. Du hast gesagt, ich will jetzt mal Klarheit haben.
Ja, die Unruhe wurde größer. Vielleicht könnte man sogar sagen Leidensdruck.
Ja. Die meisten schicken einen ja die Frauen und sagen, ey, geh doch mal zum Urologen oder zum Psychologen.
Ja, mein Vater war gestorben. Ich hatte nicht um ihn getrauert, weil wir uns, das war wie im Film, der steht nach Mittagsschläfchen auf. Ich komme da rein ins Wohnzimmer. Wir umarmen uns. Er kriegt einen Herzschlag, fällt in den Sessel und ist tot.
Quatsch.
Genau so war's. Wir hatten uns quasi noch an der Hand als die sterbliche Hülle. Und genauso habe ich es empfunden in dem Moment, dass es nicht mehr der war, den ich kannte. Wir haben uns noch in die Augen geschaut und die Hand gegeben.
Und du hattest noch eine lebendige Hand in der Hand? Also seine?
Nee, in dem Moment, als er in den Sessel fiel, das kann man jetzt drüber lachen oder nicht, hatte ich das Gefühl, so die Seele ist entschwunden.
Ja, ja.
Und dass es nicht mehr der war, den ich kannte. Und dann habe ich irrtümlich angenommen, ich müsste nicht trauern. Ist ja alles erledigt. Wir haben uns doch mal die Hand gegeben.
Ja.
Ich musste meine Mutter beruhigen, die meinem Vater persönlich übel genommen hat, dass er gestorben ist.
Ja, meinem auch. Ich war 15, ja.
Ich hatte immer davon gehört, aber das war dann wirklich so. Das kannst du doch nicht machen. Also
gerade jetzt.
Ja, genau.
Wir wollten doch noch renovieren. Ja.
Wir haben doch letzte Woche noch einen Mantel für dich gekauft.
Ja.
Ja. Und dann habe ich gedacht, ich müsste nicht trauern. Das hat mich 2 Jahre später eingeholt. Mm. Und da kam so eine ganz, ganz tiefe Trauer in mir hoch. Und der wollte ich nachspielen und deshalb habe ich das da aufgenommen und habe mich erstmal beraten lassen und bin dann zur Therapie gegangen.
Und was für eine Geschichte hast du dem Ganzen jetzt so gegeben, da mit diesem Händedruck zum Abschluss?
Das habe ich erstmal wieder downgesized.
Ja.
Ich habe das für mich so hochgehangen, das war ja quasi der Hollywood-Schluss.
Absolut.
Ja, und das war
König der Löwen.
Ja, und das war eigentlich so bescheuert, dass ich es daran festgemacht habe, an so einen dummen, vielleicht auch schönen Zufall, aber das hat mich auf die falsche Fährte geführt und das muss ich einfach richtig einordnen. Und das, was vorher groß war, dieser Moment, den habe ich für mich ganz klein gemacht, weil wir ja, das war ja auch, mein Vater war auch mein Freund und das war ja viel wichtiger, als sich zum Schluss nochmal durch Zufall in die Augen zu schauen.
Das ist ein schöner Satz. Mein Vater war mein Freund. Wie viele können das sagen? Ich finde es echt toll.
Ja, also ich habe 5000 Sprüche. Zu jeder Lebenslage habe ich einen Spruch von dem.
Ja.
Auf Plattdeutsch so ein Spruch, wenn so die Sache wird schon gut gehen. Das heißt, er sagt immer, kommen wir über den Rühlen, kommen wir über den Stiert. Also wenn wir über den Hund springen können, können wir auch über den Schwanz springen.
Ja.
Und davon habe ich Tausende.
Und die stimmen ja auch immer. Was würde dein Vater dir heute sagen, wenn er so oben auf der Wolke sitzt und sagt, Mann, Atze, wird er nicht sagen, aber egal.
Der wird wahrscheinlich sagen, hätte ich nicht mit gerechnet.
Ja, so Münsterländer-Kompliment, ne?
Ja. Geht doch, sowas. Ja. Aber ich muss dir mal gestehen, als ich 2003 den Deutschen Fernsehpreis gewonnen habe, da haben Leute aus meinem Umfeld, mit denen ich schon Jahrzehnte nichts mehr zu tun hatte, angerufen und haben gesagt, erstaunlich, ich hätte die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass du in den Knast gehst.
Ach komm,
ja.
Nicht wahr?
Ja, also diese kreative Energie, die ich habe, die hätte auch eine Kriminelle sein können.
Ach Mann.
Das geht ja oft Hand in Hand, ne? Kreativität
und Kriminelle. Ja, Journalisten können da sicherlich auch was von erzählen.
Ja.
Bist du Veganer geworden, auch aus diesen etwas größeren Überlegungen raus? Ich meine, klar, die Geschichte Schweine auf der Bühne vögeln ist ein guter Gag, aber das wird man ja auch meistens, weil irgendetwas passiert ist.
Tja, warum bin ich Veganer geworden? Irgendwie wurde mir irgendwann klar, wie viel Leid damit verbunden ist. Wenn man anfängt, sich dafür zu interessieren, dann kommt es einem irgendwann absurd vor, dass man seine Mitbewohner aufisst.
Ja,
auf jeden Fall der ethische Ansatz war es, der mich dazu gebracht hat.
Ich glaube, es hat ja auch tatsächlich was mit Verantwortung zu tun, im Sinne von, was tun wir hier eigentlich so auf der Welt? Dann sind wir bei diesem ethischen Aspekt.
Moses Pelham fällt mir gerade ein.
Ja.
Der hat mir mal einen Abend ins Gewissen geredet.
Ach was.
Und als ich am nächsten Tag oder eine Zeit später bei ihm im Büro in Frankfurt war, weil wir zusammen was produziert haben und ich Teil dieses Raps war, da wollte ich Milch im Kaffee und da guckte er mich nur an.
Ach komm.
Und Moses ist so ein ganz charismatischer, toller Kerl. Einer der tollsten Begegnungen der letzten Jahre. Mhm. Also ja, der hat mich da positiv auch in meinen Grundfesten erschüttert. Und da habe ich gedacht, klar, wie absurd ist das, dass ich hier ein Lebewesen aufesse.
Aber es hat was mit Respekt zu tun. Das ist das Wort, was ich gerade suchte. Ja. Also so, ich will jetzt nicht übermäßig christlich werden, aber so Respekt vor der Schöpfung, Respekt vor den Mitwesen.
Ja.
Ich sage mal, ein bisschen doof, wenn die Forschung jetzt irgendwann rauskriegt, dass Pflanzen auch Gefühle haben, Schmerzen empfinden und so weiter. Dann bist du als Veganer echt gekniffen. Aber trotzdem, der Schritt erstmal ist ja ein großer.
Ja, der war für mich sehr großer, weil als typischer Münsterländer war das Schnitzel natürlich so das höchste der Gefühle.
Und parallel dazu ging ja dann auch der Blutdruck mit den Jahren hoch, ne? Mit jedem Schnitzel.
Ja, ich versuche das Thema gar zu vermeiden, aber du hast ja recht. Ja. Es ist seit 5 Jahren bin ich jetzt fleischfrei.
Die 3 wichtigsten Erfolge, die du dadurch...
Der Blutdruck ist runter und Männer in unserem Alter haben entweder selber hohes Cholesterin oder das komplette Umfeld, der komplette Stammtisch hat Cholesterin.
Ja.
Ich eben auch. Und das hat sich alles normalisiert dadurch.
Und dir fehlt nichts?
Mir fehlt nichts, nee. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann ist doch so ein schönes Berner Rösti mit einer guten Soße viel schmackhafter als ein Stück Leiche, auch wenn sie paniert ist, oder?
Ja, und man muss dazu sagen, du hast eine Partnerin, die sich natürlich, erstens kann sie kochen und zweitens nimmt sie sich auch die Zeit.
Und an der sieht man auch, dass kein Fleischkonsum auch dem Aussehen sehr gut tut.
Hast du so im Alter, sage ich jetzt mal, so deinen Frieden mit dir gemacht?
Ja.
Der innere Kritiker, hast du den im Zaum?
Ach, mal mehr, mal weniger. Also was ich sehr verspüre, ist tatsächlich diese Ruhe, die einkehrt. Die Genussfähigkeit nimmt zu, die innere Ruhe nimmt zu, kann besser auch für mich sein, kann an der Alster in Hamburg auch mal einfach eine Stunde auf der Bank sitzen, aufs Wasser schauen.
Wo man früher mal rumrennen musste.
Ja,
ne?
Also dieses Getriebensein nimmt ab.
Ja.
Oder verschwindet gar.
Fütterst du Enten an der Alster?
Nur mit hartem Brot. Damit die gleich wissen, wer da kommt. Nee, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Die Enten zu füttern. Aber es gibt ja in Hamburg tatsächlich einen hauptamtlichen Gänse- und Entenbeauftragten an der Alster.
Mhm.
Oder sogar mehrere. Also um die wird sich gekümmert.
Ja.
Ja.
In unserer gemeinsamen Fastheimatstadt Münster hat sich ja mal ein Schwan in so ein Tretboot verliebt.
Das ist auch eine Geschichte, oder?
Ja. Ich dachte mir, was will mir das über mein Leben sagen? Muss ich mir meine Partnerin nochmal genau angucken? Sind Männer wirklich so doof?
Oder sind Tretboote mehr, als wir dachten?
Oder so, ja. Ich habe immer diese Aufblaspuppen gekauft.
Aber war einfach das Tretboot nicht auch in Form eines Schwans?
Ja, das, aber mit sehr viel Fantasie.
Ja, stimmt. Ja, so wie dieser Schwan, möchte man sagen. Wo ist er überhaupt?
Keine Ahnung, der ist wahrscheinlich in irgendeinem Museum ausgestellt. Sag mal, und wenn du jetzt nochmal auf die große Tournee gehst, wir könnten jetzt Karten verlosen, das wäre aber sinnlos, weil sowieso alles ausverkauft ist. Bist du da noch nervös?
Ich, jetzt wo es in die kleinen Dinger geht, ich fange ja erstmal mit Clubs an, das sind so 300er Säle, da bin ich tatsächlich nervös. Und je größer es wird, desto weniger. Hast das heißt, wenn es in die großen Hallen geht, dann da habe ich meine Ruhe.
Da hast du mehr Distanz.
Da hat man mehr Distanz, da zieht man eine Show ab. Nein, so richtig Lampenfieber habe ich nie. Aber am Anfang denke ich, scheiße, ich habe zu wenig gelernt. Das geht doch voll in die Hose hier. Und
solange das so ist, weißt du, es ist alles in Ordnung.
Ja, und dieses Gefühl will ich mir auch lange erhalten, dass ich immer mal wieder, man ist ja dann gezwungen, eben was Neues zu machen, über alles neu nachzudenken. Und ich habe mal Backstage von Wetten, dass in Nürnberg Karl Lagerfeld erlebt, da war er auch schon über 80.
Ja.
Und der hat mich beeindruckt, weil der war bestimmt 2-3 Stunden vor der Show schon da in vollem Wichs, die Haare schon gepudert.
Betoniert.
Und der ging wirklich zu jedem hin, auch zum Hausmeister, und hat sich wirklich erkundigt. Also wirklich nicht nur guten Tag, schön, dass Sie da sind, sondern hat wirklich gefragt, wie läuft das denn hier so ab? Was machen Sie so tagsüber? Dann war Britta Steffens, die hatte gerade in Peking reüssiert und eine Medaille gewonnen. Ja. Da hat er sich erkundigt, wie Fechten denn so funktioniert. Da waren so ein paar amerikanische Rapper da. Die hat er gefragt, wie man denn so Texte schreibt, und du musst dir vorstellen, drumherum waren aber Super-A-Promis wie Selma Hayek Ben Kingsley und so. Und die hat er zugunsten dieser Geschichten auch erstmal links liegen lassen. Und das hat mich beeindruckt. Da habe ich gedacht, wie geil ist das? Auch so ein Peter Ustinov, der auch bis ins hohe Alter immer interessiert war. Und wie geil ist das, immer noch mal wieder was Neues anzufassen, immer noch mal wieder neue Texte zu machen und so Dinge anzugehen.
Letzte Frage. Es ist nicht für alle Comedians so wirklich leicht, in Würde zu altern.
Ja.
Also
ja,
Dieter Nuhr, wie heißt diese bayerische Frau, die früher mal lustig war?
Monika Gruber.
Monika Gruber, Micky Beisenherz. Also es gibt halt so Menschen.
Die ganzen Alten halt.
Die ganzen Alten.
Ja, da fragt man sich.
Hast du Angst davor, dass sie irgendwann mal sagen, boah, wer hat denn den auf die Bühne gelassen und warum nimmt den denn keiner?
Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Umfeld. Das zählt, glaube ich, für uns alle. Für mich, aber überhaupt für alle.
Die sagen Jatze.
Dass du, wenn du ein gutes Umfeld hast, dass sie auch mal sagen, sag mal, hast du alle Tassen im Schrank?
Ja.
Na, ich weiß, mein bester Freund, der war mal in Dortmund, während ich in der ausverkauften Westfalenhalle gespielt habe mit 10.000, 12.000 Leuten, war der Backstage. Und in der Pause sagte er, los, sprich mal ein bisschen schneller, ich will in die Stadt. Und da habe ich gedacht, solange ich so ein Umfeld habe, die so gar nicht auf in Anführungsstrichen Star-Atze abheben, solange ist alles in Ordnung.
Vor allen Dingen in welche Stadt?
Ja, in Dortmund kann man auch sehr böse sein.
Absolut.
Also Kneipenkultur haben sie.
Ja, ein bisschen. Ja, ich bin halt so klassischer. Eins habe ich noch, genau, der Atzewald. Der hat mich ja sehr beeindruckt. Das war so eine Aktion, da wurde für jeden, der, keine Ahnung, volles Haus hatte, einen Baum gestiftet. Und du hast gesagt, ach komm.
In der Barclays Arena, ja, auch das, in der Geschichte komme ich wieder viel zu gut weg.
Egal.
Aber, also in der Geschichte, wie sie öffentlich erzählt wird, in der, die ich jetzt erzähle, komme ich nicht so gut weg. Insofern.
Dann lass uns deine nehmen.
Die Barclays Arena hat sich überlegt, jedes Mal so ein Sold-Out-Award verleihen.
Für alle, die das nicht kennen, Barclays Arena ist in Hamburg.
Ja, ist in Hamburg, ist eine der großen Hallen in Deutschland mit 12.000 Leuten oder an dem Anfang 10.000 Leute da. Stuhl sind es, glaube ich, 10.000 Leute. So, und dann kriegst du, wenn du die Hallen ausverkaufst, kriegst du dann immer so einen Rahmen, so einen vergoldeten Rahmen überreicht, Sold-Out-Award. Und meistens, wenn man so lange dabei ist wie ich, und das soll jetzt nicht arrogant klingen, obwohl es das ist, auf dem Nachhauseweg wirfst du das ganze Ding schon auf den nächsten Ratsplatz irgendwo und einfach, wo willst du da noch hinhängen? Und dann hat die Barclays Arena sich überlegt, ey, dann machen wir was anderes, wenn ausverkauft ist, kriegt der Star des Abends, kriegt von uns einen Baum spendiert. Und wir haben so einen Fame Forest in der Nähe von der Barclays Arena. Und so war es in meinem Fall auch. Und ausverkauft, und können wir den nachher eben diesen Preis überreichen. Und dann kam ich zur Zugabe, also das Hauptprogramm war gespielt, ich komme von der Bühne und da trinke ich schon mal gern Gläschen Sekt. Und an dem Abend habe ich 2 Gläschen Sekt getrunken und einen Jägermeister und kam so schön angetütert auf die Bühne. Zur Zugabe spiele ich ja immer ältere Nummern, die kriege ich auch wirklich mit der Spritze im Arm noch hin.
Ja.
Und hab gedacht, ey, wie lau ist das denn hier? Ein Baum für mich, die Halle ist voll, hier 10.000 Mal für jeden Besucher, der heute hier ist, alles über Mikro, Presse im Saal.
Aufband.
Alles aufband, nachweisbar. Ich werde für jeden von euch einen Baum stiften. Und so kamst du diesem Atzewald. Und dann ging es ja erstmal drum, wo kriegen wir überhaupt so ein Gelände her?
Ja.
Und dann in Zusammenarbeit mit Schiri, der einen tollen Verein hat, das Geld hängt an den Bäumen, wo er so von der Gesellschaft vergessenen Menschen eben Arbeit gibt, indem sie Obst verwerten, was von den Bäumen fällt und so. Und in Zusammenarbeit mit ihm und Umweltstiftung Schleswig-Holstein haben wir in der Nähe von Bad Segeberg halt ein 4 Hektar großes Gelände, wo nicht nur 10.000 Bäume Platz haben. Ich habe jetzt noch andere animiert, auch Bäume da zu pflanzen. Und da steht der Atzewald.
Fühlt sich gut an.
Das fühlt sich richtig gut an.
Oder? Ich finde Bäume, meine Frau hat ja auch so ein ganz erotisches Verhältnis zu Bäumen. Die hat ja eine Baumfreundin im Grunewald, wo sie so alle paar Wochen mal hingeht und sagt so, wie geht's dir?
Ja.
Und ich hätte vor 20 Jahren, hätte ich mich kaputt gelacht. Heute verstehe ich das.
Hast du mal einen Baum umarmt?
Ja, klar.
Und das ist wirklich, für alle, die jetzt zu Hause grinsen, ey Leute, macht das mal, das ist richtig gut. Ihr könnt euch vorher gucken, ihr müsst den jetzt nicht mit Zunge küssen, aber so umarmen, das ist ein richtig geiles Gefühl.
Manche Astlöcher sitzen auch in einer günstigen Höhe. Entschuldigung, ich wollte jetzt aber hier eine Runde abschrödern.
Das wäre was für die Uni Augsburg, oder?
Markus Söder hat übrigens irgendwann mal gesagt, der umarmt auch Bäume. Ich finde, seitdem ist es ein bisschen vom Image her gelitten, das Baum umarmen, aber grundsätzlich kann ich es nur empfehlen.
Ja, das baumreichste Bundesland, das müssen wir ihm dann alle auch mal zugestehen. Ne?
Spielst du in Bayern?
Ja, ne? Ja.
Die lassen
in München ist eine der Hochburgen, obwohl München ist ja streng genommen dann auch nicht Bayern. Ne?
Atze, aber ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Geduld und deine Offenheit.
Ja,
dass es so lange gedauert hat, dass wir uns endlich mal über den Weg laufen.
Das wurde höchste Zeit. Ich dachte schon, du fragst mich nie.
So, jetzt müssen wir Schluss machen. Wir haben jetzt noch was zu tun.
Ja.
Bis dahin, ganz herzlichen Dank, lieber Atze Schröder.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.